Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Meine heutige Interviewpartnerin habe ich kennengelernt, als ich vor ein paar Wochen in Leipzig auf der Buchmesse mein Buch Schön und Stark Frauen mit Krebs vorgestellt habe. Es gab an dem Abend eine Sammellesung von Frauen, die ihre Bücher im gleichen Verlag veröffentlicht haben. Und natürlich habe ich mich darauf ein wenig vorbereitet und geschaut, wer denn neben mir aus seinem Werk vorlesen darf. Simone, die den Krimi Der kalte Hof geschrieben hat, ist mir dabei aufgefallen, denn sie hat als ersten Post auf ihrer Instagram-Seite einen sehr emotionalen Beitrag, in dem sie von ihrer Darmkrebserkrankung berichtet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Simone.
Hallo Franziska, ich freue mich.
Warum hast du dich denn damals dazu entschlossen, deine Krebserkrankung öffentlich zu machen?
Das war eigentlich nicht geplant, sondern eine wirklich reine Kurzschlussreaktion. Das war am Tag, nachdem ich aus der Klinik entlassen wurde, nach der großen OP. Ich hatte einfach das Bedürfnis, auf das Risiko Darmkrebs einfach aufmerksam zu machen. Ich wurde ja selbst kalt erwischt und hatte überhaupt keine Ahnung und dachte, wenn das mir passieren kann, die zu überhaupt keiner Risikogruppe gehört, dann kann das auch anderen Menschen passieren. Und ich wollte einfach so schnell wie möglich, also wirklich direkt nach der Entlassung, andere informieren und sagen, bitte, bitte, bitte geht zur Darmkrebsvorsorge. Wenn ich auch bei einem Menschen dadurch helfen kann oder wenn bei einem auch nur irgendwie das rechtzeitig entdeckt wird oder vielleicht sogar im ungefährlichen Vorstadium einfach entfernt werden kann, dann hat sich's schon gelohnt. Und das war, bevor ich noch drüber nachdenken konnte, habe ich mir den Mut genommen und habe es aufgenommen und sofort hochgeladen, dass ich gar nicht wieder mir selber im Weg stehen konnte in dem Moment, meine Angst.
Ja, lass uns mal zum Anfang gehen. Wie hast du denn gemerkt, dass mit deinem Körper was nicht stimmt? Oder hast du überhaupt irgendwas gemerkt oder war das bloß so eine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung?
Also ich habe es relativ spät erst gemerkt, muss ich dazu sagen. Ich hatte überhaupt keine Beschwerden. Ich hatte weder, hat sich mein Stuhl verändert, noch hatte ich Schmerzen, noch irgendwas. Also bei mir lief alles regelmäßig, auch der Stuhlgang. Bis ich dann irgendwann, ich denke, das war so im November, Mitte, Ende November, hatte ich dann mal Blut im Stuhl und dachte noch, naja, ich erinnerte mich, meine Mutter vor 30 Jahren oder so hatte die mal Hämorrhoiden und dann dachte ich, naja, dann hast du vielleicht wie deine Mutter auch jetzt irgendwie Hämorrhoiden und habe es auch überhaupt nicht ernsthaft wahrgenommen. Also ich habe es wahrgenommen, aber es hat mich nicht beunruhigt und habe das so laufen lassen, dachte, vielleicht hört es ja auch wieder auf, ich hatte ja auch keine Schmerzen. Und dann wurden die Blutungen aber stärker. Und ich erinnere mich an einen Moment zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, an den natürlich alle Ärzte zu hatten und so. Da bin ich morgens aufgestanden und lauf in die Küche, möchte mir einen Kaffee machen und spüre, wie etwas an meinem Bein runterläuft und guck auf den Boden und dann ist wirklich Blut aus mir rausgelaufen. Und das war der Moment für mich, an dem mir klar war, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht und das sind auch keine Hämorrhoiden.
Wie alt warst du denn damals?
Da war ich 45. Oder nein, das stimmt gar nicht. Ich lüge, ich war 46. Also ich vergesse immer, wie alt ich bin. Also das war
das geht mir auch so.
Blöd. Es war Weihnachten, Silvester 21. Genau.
Ja. Und also es ist noch gar nicht so lange her.
Nee, es ist noch nicht so lange her, nein. Und so nahm das dann seinen Lauf. Und dann habe ich natürlich, dann wusste ich, ich muss zu irgendeinem Arzt.
Aber du wusstest ja wahrscheinlich auch, du musst jetzt noch ein paar Tage warten, bis du zu irgendeinem Arzt gehen kannst. Also es sei denn, du gehst in die Notaufnahme, oder?
Ja, also Notaufnahme, das habe ich damals noch nicht als wichtig genug erachtet. Habe dann erstmal versucht über meine Hausärztin. Die hatte natürlich Weihnachtsferien und hat dann aber einen offiziellen Vertretungsarzt gehabt, bei dem ich dann einen Termin bekommen habe, der mich dann auch untersucht hat. Aber also natürlich, das war ein Allgemeinmediziner, der hat da, ich sag mal, reingeguckt oder reingefühlt an meinen Enddarm, so wie man das halt mit einem Finger machen kann, und hat gesagt, ja, nee, also er sieht da nichts und er spürt da nichts und vielleicht sind es Hämorrhoiden oder so. Ich soll mich dann mal bei einem anderen Arzt, bei einem Facharzt vorstellen, dass die da mal gucken, aber das wird schon nichts Schlimmes sein. Also das war so der Befund, den ich da dann erstmal bekommen habe.
Hat das denn wehgetan?
Überhaupt nicht.
Krass.
Ich habe es nicht in keinster Weise gespürt. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Noch nicht mal ein Ziehen oder ein Brennen oder irgendwas, gar nichts. Ja, deswegen dachte ich auch, so schlimm kann es nicht sein, ne?
Und also nachdem du aber dann bei diesem Arzt warst, hast du dann, warst du erstmal ein bisschen beruhigt oder?
Ja, erstmal schon, weil er da auch ziemlich klar war. Nur ich wusste eben auch, irgendwas ist da, und ich glaubte damals schon nicht so wirklich an die Theorie von Hämorrhoiden, weil ich eben auch gelesen hatte, ich lese dann immer nach im Internet und so, und das halt, dass das häufig auch mit Schmerzen verbunden ist, und ich hatte ja überhaupt keine Schmerzen. Und dann bin ich mehr so auf die Schiene gegangen, okay, vielleicht habe ich eine Darmentzündung, vielleicht ist da irgendein Teil meines Darms entzündet und blutet da irgendwie ab, weil in diesen großen Blutplacken, möchte ich es mal nennen, habe ich auch wie so eitrige Tropfen gesehen gehabt.
Boah, also es hat so viel geblutet, dass das so stückig richtig war?
Ja, boah, krass. Das war wirklich, ja, das war nicht schön. Und das hielt dann ja auch an. Also als es dann einmal angefangen hatte, so dolle zu bluten, hörte es ja auch einfach nicht mehr auf.
Es blutete die ganze Zeit?
Ja.
Ohne dass da irgendetwas wehgetan hat?
Ohne dass ich auch nur ein bisschen Schmerzen hatte, ja.
Das klingt ja total gruselig.
Es war absurd irgendwie, weil normalerweise fühlt man sich ja schlecht, wenn man blutet, dann hat man irgendwo Schmerzen, wo man das Gefühl hat, dass, klar, ich habe mich nicht so gut gefühlt, schon länger, dass ich mal gesagt habe, ich bin vielleicht ein bisschen abgeschlafft und ich fühle mich nicht so kraftvoll, aber wer hat das denn nicht nach einem harten Jahr auf der Arbeit? Und dann war es noch Winter, Sonne ist weg, es ist immer kalt, die Leute sind erkältet, da fühlt man sich einfach auch mal nicht so super top. Und ich habe mir da wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht, dass das in Richtung Krebs gehen könnte. Gar nicht. Ich dachte dann wirklich mehr so vielleicht eine Darmentzündung oder so.
Aber nachdem du beim Arzt warst und der ja erstmal gesagt hat, du sollst dir nicht so große Sorgen machen, wie ging das denn dann weiter?
Ja, ich habe dann versucht, er hat mir einen Arzt empfohlen, der besonders gut sein soll, und da habe ich versucht, einen Termin zu bekommen, und das war natürlich aussichtslos. Der war jetzt erst, die ersten 2 Wochen war der sowieso im Urlaub im neuen Jahr, und dann habe ich den erreicht, und dann hatte ich glaube, einen Termin für Ende April oder so bekommen.
Oh.
Den habe ich dann erstmal genommen und habe weitergesucht, und dann habe ich einen Arzt gefunden, einen Proktologen, bei dem ich sofort einen Termin bekommen habe. Da habe ich mich erst gefreut, und hinterher habe ich dann gedacht, okay, nun weiß ich, warum der freie Termine hatte. Also der hat mich auch kurz untersucht, und der hat sofort gesagt, da ist eine Hämorrhoide, zack, hat er die abgebunden. Ich konnte noch nicht mal irgendwas sagen. Ich hatte noch nicht mal die Zeit zu sagen, Moment, will ich das, will ich nicht. Und dann sagte er, ja, die blutet jetzt zwar nicht, aber bestimmt war das die. Gehen Sie mal wieder nach Hause.
Okay, also einmal abgefertigt.
Abfertigung ohne Ende, und ich habe auch gesagt, ich glaube nicht an Hämorrhoiden, bitte. Und dann sagt er, doch, aber das war das, und er verspricht mir, ich werde keine Probleme mehr haben. Natürlich hatte ich noch Probleme, und dann bin ich nach einer Woche oder 10 Tagen vielleicht nochmal hin und habe ihm dann auch dieses Foto gezeigt. Ich muss dazu sagen, als ich diese Blutplacken, so möchte ich es mal nennen, auf meinen Boden getropft sind, habe ich ein Foto davon gemacht. weil ich dachte, vielleicht muss ich das nochmal irgendjemandem zeigen. Das glaubt mir so ja auch keiner. Mhm. Und dann habe ich ihm also dieses Handyfoto gezeigt und habe gesagt, bitte sehen Sie sich das an. Da ist doch auch Eiter oder sowas drin. Das ist doch nicht normal. Ja, stimmt. So sieht es nicht aus mit Hämorrhoiden. Ja, aber dann, was machen wir denn dann jetzt? Ja, also Sie haben Hämorrhoiden gehabt. Also das war, also jetzt, ich verspreche Ihnen, sagt er, das weiß ich noch wie heute. Egal was das ist, es ist nichts Schlimmes, was Sie da haben. Und hat mich da mehr oder weniger aus der Praxis gekarrt. Und dann habe ich auch gedacht, okay, da gehe ich jetzt also nicht mehr hin.
Ist ja auch eine echt mutige Aussage von einem Arzt, oder? Dir da was zu versprechen.
Ja, also er konnte es ja auch nicht halten,
ja,
möchte ich mal sagen. Ja. Ja, und dann war zum Glück irgendwann meine Hausärztin aus dem Urlaub zurück. Und die hat mir auch nicht geglaubt. Also die hat auch gedacht, sie sagt, die Blutwerte, wir haben dann Blut abgenommen, die Blutwerte waren okay, ich hatte keine Tumormarker, nichts. Sagt, es ist alles okay, ich weiß nicht, was sie wollt. Und ich sage, ja, ich blute und das sind keine Hämorrhoiden und irgendwas stimmt da nicht und so. Und sagte sie, ja gut, dann ich versuche nochmal, vielleicht können wir nochmal einen schnelleren Termin kriegen. Und in dem Moment, da hat sich dann mein Mann eingeschaltet und dem muss ich eigentlich unheimlich dankbar sein dafür. Der ist eigentlich, normalerweise hält er sich aus sowas raus und will auch mit Krankheit und so gar nicht so viel zu tun haben, aber der hat sich dann wirklich Sorgen gemacht und hat von sich aus diesen Arzt angerufen, bei dem ich Ende April also einen Termin hatte, und hat dann der erstbesten Sprechstundenhilfe, die auch sich im Nachhinein als ganz großartig rausgestellt hat, hat er also erzählt, wie es mir geht und was da die Probleme sind und dass wir erst am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie einen Untersuchungstermin mal für den Darm bekommen und das kann doch nicht sein. Und diese Arzthelferin war wirklich fantastisch. Also die hat dann gesagt, ich möchte sie nochmal anrufen. Die ist dann zu dem Arzt gegangen, hat mit dem Arzt meinen Fall diskutiert, hat dann mit mir ganz viele Fragen gestellt, wie ist das, wie ist das, wie ist das? Und hat mich dann nochmal zurückgerufen und sagte zu mir, Frau Kern, ich habe das mit dem Arzt besprochen, Sie müssen sofort eine Darmspiegelung machen lassen. Wir glauben, es könnte was Ernsteres sein und Sie müssen sofort zu Ihrem Hausarzt eine Stuhlprobe abgeben und der möchte bitte unbedingt den Calprotectin-Wert bestimmen. Mhm. Hatte ich vorher noch nie gehört. Habe ich mir alles aufgeschrieben, habe ich gesagt, okay, alles klar. Bin dann zu meiner Hausärztin und habe ihr das so gesagt. Und dann sagt sie, gut, dann geben Sie halt eine Stuhlprobe ab. Können wir ja mal machen, da wird nichts bei rauskommen. Aber schauen wir mal und wir nehmen diesen Calprotectin-Wert. Ja, ich glaube, so 2 Tage später oder so rief sie mich dann an und sagte, jetzt glaubt sie auch, dass da was ist, weil Calprotectin-Wert liegt wohl bei gesunden Menschen irgendwo, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ob es 10 oder 20 oder vielleicht auch 50 ist. Und bei mir war der über 1000.
Oh Gott.
Der war also auf keiner einzigen Skala mehr drauf. Sagt sie, also das ist was Ernstes und sie hätte mir jetzt auch einen Termin, Notfalltermin für die Darmspiegelung organisiert. Und dann konnte ich also schon, ich glaube, 10 Tage später zur Darmspiegelung gehen.
Aber weißt du, was ich daran nicht verstehe, ist, soweit ich informiert bin, ist Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen.
Ja.
Oder überhaupt ja super häufig, ja. Ne? Und wie kann es denn sein, dass deine Ärzte und vor allem auch der Arzt, wo du zuerst warst, daran gar nicht gedacht hat?
Niemand hat daran gedacht, weil ich viel zu jung bin, dass der durchschnittliche Darmkrebspatient liegt so um die 70. Mhm. Ich gehöre keiner Risikogruppe an, ich rauche nicht, ich bewege mich gut, wir haben ja auch einen Hund und so, da bin ich täglich unterwegs, ich bin schlank, ich habe kein Übergewicht. Keine dieser Risikofaktoren ist aufgeploppt und dann hat wirklich keiner das in Betracht gezogen, dass ich ernsthaft an Darmkrebs erkrankt sein hätte können.
Wie krass.
Ja. Und da muss ich also immer noch meinem Mann und dieser Arzthelferin unheimlich dankbar sein, dass die von sich aus, weil ich hätte, glaube ich, einfach gewartet, dann so bis April, bis ich dann diesen Termin gehabt hätte. Und vielleicht wäre es da dann tatsächlich schon zu spät gewesen oder zumindest deutlich schlechter als dann das, was sich ergeben hat. Und das war schon schlecht genug, ja.
Erzähl mal weiter. Du hast dann also 10 Tage später den Termin zur Darmspiegelung gehabt. Wie ging das weiter? Ja.
Das weiß ich auch noch wie heute. Das war ein Freitag, 18. Februar. Meine Schwägerin hat freitags immer frei. Die hat mich dann in die in diese Praxis gefahren und war auf Standby, mich da wieder abzuholen. Und der Arzt, das war auch ein ganz netter, und der war auch so, ach, da finden wir nichts, Sie sind so jung, Sie sind schlank, machen Sie sich mal keine Sorgen und so. Und dann habe ich mir auch keine Sorgen gemacht und dachte nur, okay, wenn ich da jetzt aufwache, dann sagt der mir halt, ich habe eine Entzündung, vielleicht auch einen Morbus Crohn oder irgend sowas. Aber ich war total erleichtert, dass ich dann endlich eine Diagnose hatte, weil das ging ja dann schon eine Weile, diese Unsicherheit. Mhm. Und ich wach auf und der strahl noch diesen, da war so ein Pfleger und den strahle ich noch an und so und sag, ach ja, das war ja alles gar nicht schlimm und so. Und der guckte mich schon so seltsam an und sagt, ja, jetzt ziehen Sie sich mal an, und der Arzt ruft Sie dann. Und dann war ich in so einem Wartezimmer gewartet, und dann hat er mich aufgerufen und bringt mich in sein Zimmer. Und ich setze mich dahin und war irgendwie guten Mutes. Und dann schaut er mich an und sagt, Frau Kern, Sie haben Darmkrebs. Und da habe ich gedacht, bitte was? Und er sagte, wir können jetzt auch noch so tun, als würden wir auf das Ergebnis der Histologie warten, aber es ist ja nicht mein erster Tumor, und ich sage Ihnen, das ist Darmkrebs, das ist nichts anderes, das ist nicht gutartig, der sieht übel aus und der ist richtig groß. Und dann weiß ich nicht mehr viel. Also ich habe immer gedacht, er spricht über jemand anderen. Ich kann doch keinen Darmkrebs haben. Ich würde das doch fühlen, wenn ich irgendwie Krebs in mir hätte, und ich hätte doch bestimmt Schmerzen oder irgendwas. Und sagte, ja, er kann sich das nicht so erklären, warum ich keine Schmerzen hatte, aber der hat mir dann Fotos gezeigt, und der sah schon wirklich fies aus, der Tumor. Also da war selbst mir klar, dass das nicht irgendwie ein freundliches, sanftes Gewächs ist, was da in meinem Darm wohnt, sondern ja, dass das übel ist. Und er sagt, die Blutungen waren auch der Tumor. Der war dann, ist dann irgendwann so groß geworden und so, dass der einfach angefangen hat zu bluten. Und das sind die Blutungen gewesen. Und sagt halt, also ich sollte mich sofort natürlich in ärztliche Behandlung begeben. Und er könnte mir auch Kontakt herstellen in die Klinik nach Reutlingen, weil er da gute Verbindung hat. Aber das, mein Gefühl hat da sofort Nein gesagt. Bei uns in der Gegend gibt's eigentlich 2 größere Kliniken, Tübingen und Reutlingen. Tübingen ist eine Uniklinik, da arbeitet meine Schwägerin auch, und auch ein guter Freund von uns, der mit uns zusammen im Haus wohnt, der war da Anästhesist oder ist da Anästhesist. Und für mich war irgendwie klar, ich muss nach Tübingen. Hab also das dankend abgelehnt, sein Angebot nach Reutlingen zu gehen, und habe dann gesagt, ich kümmere mich selber um Tübingen. Ja, und dann habe ich meine Schwägerin angerufen, dass sie mich abholen soll, und die hat mir sofort im Gesicht angesehen. Also dann sind wir nach Hause gefahren, und ich wusste, okay, jetzt ändert sich mein Leben für immer. Also das war größer. Aber das werden wahrscheinlich alle sagen. Das war irgendwie größer, als man es erfassen kann. Das ist, da musste man erstmal mit klarkommen in dem Moment.
War dir denn klar, was das bedeutet? Also diese Diagnose, was das alles mit sich zieht? Hat der dein Arzt dich da? Nee. Mhm.
Nein, nein. Also er hat mir nur gesagt, dass der Tumor ungefähr 10 Zentimeter vom Darmausgang sitzt, im Rektum, also im Mastdarm, und dass man ihn, soweit er das beurteilen kann, ganz gut operieren könnte, sofern das noch nicht gestreut ist und so. Und man müsste dann natürlich auch gucken, ob der die Darmwand schon durchwachsen hat, also in den Körper schon reingewachsen ist, oder ob der nur im Darm sitzt. Das konnte er natürlich nicht sehen. Das wusste ich, aber mehr wusste ich nicht. Und dann war ja auch erstmal Freitagmittag. Also dann konnte man natürlich auch erstmal, da war dann Wochenende. Mhm. Da habe ich auch keine Antworten bekommen. Ich habe dann viel recherchiert und nachgelesen und geguckt und mir den Arztbericht durchgelesen und jedes Wort danach geschlagen. Ja, aber klüger macht's einem dann auch wirklich nicht, weil man kennt ja die Fakten noch gar nicht.
Wie ging das weiter? Hast du dein Mann davon berichtet? Ja. Wie hat der reagiert? Und wie hast du das insgesamt mit deinem sozialen Umfeld kommuniziert?
Also,
oder hast du da überhaupt schon was gesagt?
Ich nicht. Aber auch da war wieder mein Mann da. Also meine Schwägerin wir haben ihn dann angerufen und haben gesagt, er soll bitte nach Hause kommen. Mein Mann ist im Außendienst tätig. Der konnte dann seine Termine absagen und war dann also eine Stunde später oder so zu Hause. Und der hat eigentlich kurz einen Prozess gemacht. Der hat gesagt, wir sagen das jetzt allen. Ich rufe die an. Ich rufe auf deiner Arbeit an. Ich rufe in der Familie an. Und die sollen das einfach auch weitersagen. Ich habe keine Lust auf Versteckspiel, das ist es jetzt und damit müssen wir klarkommen und dann brauchst du dir auch gar keine Gedanken mehr zu machen. Sieht es jetzt jemand, sieht es keiner? Wie wollen wir das kommunizieren? Wir sagen das jetzt einfach. Und mir war in dem Moment alles egal und habe ihm dann auch einfach gesagt, ja, mach. Und das ist auch aber für mich total in Ordnung gewesen im Nachhinein, weil es dann wirklich innerhalb von einem Tag wussten irgendwie alle Menschen in meinem Umfeld Bescheid und dann wusste man eben, also man konnte sich gehen lassen und jeder wusste, die braucht jetzt mal Zeit und so und dann kamen auch keine blöden Anrufe, wollen wir das oder das machen und ich muss überlegen, wie sage ich da jetzt ab oder gehe ich da überhaupt ans Telefon oder, sondern das war einfach klar kommuniziert. Und mein Mann hat dann auch meinen Chef angerufen und der hat auch ganz toll reagiert. Und dann war erstmal so dieser Druck raus, okay, jetzt müssen wir erstmal eine Realität finden und Fakten schaffen und rausfinden, wie es weitergeht. Aber ich muss es keinem mehr erklären. Das hat der Andi übernommen, also mein Mann. Und da war ich ihm auch sehr dankbar. Ich hätte da wahrscheinlich viel mehr rumgeeiert und hätte da viel länger für gebraucht. Und ja, das war schon gut so, dass er das so in die Hand genommen hat. Und dann hat's aber auch noch mal eine ganze Weile gedauert, bis ich in Tübingen dann das erste Mal gehört werden konnte. Weil man stellt sich das ja dann immer so vor, okay, ich habe jetzt Krebs, dann rufe ich da am Montag an und dann sagen die, ja, kommen Sie doch am besten gleich vorbei. Das ist ja so nicht. Das musste ich lernen und also in dieser Reise, die wir da hinter uns haben oder die ich da hinter mir habe, ist Geduld mein bester Freund geworden. Man ruft da an und dann erreicht man erstmal niemand und dann bittet man um Rückruf und dann heißt's ja, also Sie müssen ja jetzt erstmal noch die Unterlagen einreichen und Sie müssen erstmal noch den Histologiebefund abwarten. Und also es hat sich immer wieder gezogen und dann jetzt muss das mal in die Tumorkonferenz und dann muss mein Fall irgendwo vorgestellt werden. Und also bis ich das erste Mal mit irgendeinem Arzt sprechen konnte, war, glaube ich, sind dann nochmal 3 Wochen vergangen oder 4. Ich weiß es gar nicht genau.
Krass.
Ja.
Wie ist das denn bei Darmkrebs? Also ist das schnell wachsend oder ist es dann okay, wenn das noch eine Weile dauert, weil das so schnell nicht geht oder? Also ich meine, abgesehen von dem Psychodruck, den du ja da wahrscheinlich gehabt hast in der ganzen Zeit, war es irgendwie ein Risiko, noch zu lange zu warten oder eher nicht?
Also für mich war das natürlich, ich habe das als unverantwortlich angesehen, mich da jetzt so lange noch warten zu lassen. Aber es ist wohl so, dass ein Tumor im Darm in der Regel, sage ich mal, langsam wächst. Der kann bis zu 4, 5, vielleicht sogar 6 Jahre wachsen, bevor man Beschwerden bekommt. Deswegen sagten die Ärzte dann auch, auf die 3, 4 Wochen kommt es jetzt nicht zwingend an. Ja, also es ist so eine bisschen subjektiv empfundene Entspanntheit, die Uniklinik Tübingen da hatte. Aber ich muss auch sagen, also als ich dann in die Behandlung übergegangen bin und als ich dann mal persönlich da war, dann war alles tipptopp und eine super, super tolle Beratung und super tolle Mitarbeiter, die mir viele Dinge dann auch erklärt haben. Und dann konnten wir ja auch endlich Fakten schaffen und konnten Untersuchungen machen und den Tumor klassifizieren und stagen und wie das alles heißt. Und ja.
Also du hast Ende Februar diesen Termin dort gehabt, ne? Hast also Ende Februar die Diagnose bekommen?
Ja, am 18. Februar, ja.
Am 18. Februar. Das heißt, wir sind ja dann jetzt schon im März.
Wir sind Mitte, Ende März, ja.
Mitte, Ende März. Wie ging das weiter?
Ich hatte dann einen ersten Gesprächstermin. Ich hatte Voruntersuchungen, CT, MRT, auch schon in der Uniklinik Tübingen und hatte dann einen ersten Gesprächstermin mit meinem Mann zusammen in der Onkologie, in der Radioonkologie der Uniklinik. Und bei der Gelegenheit wurden dann halt auch ein paar mehr Details uns mal gesagt. Also zum einen die erste gute Nachricht, dass weder im CT noch im MRT irgendwelche Metastasen gefunden werden konnten, was ja schon gut ist. Aber eben auch nochmal der Hinweis, dass der Tumor wahnsinnig groß ist und fast schon den Darm verschlossen hat. Also so 3/4 des Darms war schon verschlossen durch den Tumor. Und dann legte man mir schon nahe, dass als allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen, man mir eigentlich gerne einen künstlichen Darmausgang legen möchte, ein Stoma. Und das war also der nächste Schock irgendwie für mich, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, was da passiert. Und dann hat man mir das aber auch erklärt, dass dann eben ein Teil des Dünndarms quasi wie so eine Schlinge aus dem Körper gelegt wird. Der Dünndarm wird dann aufgeschnitten und umgestülpt und an Körper festgenäht. Und daraus wird so ein Beutel angehängt und daraus verdaut man dann. Also das ist der neue Darmausgang. Schon faszinierend und ich möchte die Person mal treffen, die gedacht hat, ach ja, dann schneiden wir doch ein Stück vom Dünndarm raus und hängen den einfach außen an den Körper ran und nähen das fest. Ist doch eine super Lösung. Also Respekt.
Ja, wie krass, oder?
Ja, oh Gott. Also wie man auf so Ideen kommt und wie weit Medizin ist. Aber letztendlich haben die Ärzte gesagt, da kam dann sogar der Chefarzt der Radioonkologie nochmal, ganz toller Mensch, der auch gesagt hat, also er hat sich's lange angeguckt und man will's mir eigentlich ja auch nicht zwingend zumuten, eben weil ich noch zumindest für Darmkrebspatienten sehr jung bin, aber es wäre die beste Lösung, weil man wirklich denkt, unter der Therapie, wenn dann erstmal eine Bestrahlung passiert und eine Chemo passiert, dass dann ich wirklich einen Darmverschluss bekommen könnte, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist und dann müsste man eben notoperieren und das will ja irgendwie keiner. Und das hat mir dann schon auch eingeleuchtet. Und auch hier war mein Mann wieder der gesagt hat, ach egal, dann hast du halt einen Darmausgang, ist wurscht, machen wir und so. Also völlig schmerzbefreit ist er da mit mir durchgaloppiert. Und dann hieß es also, okay, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, es war so der 27. März. Dann kommen Sie, es war ein Donnerstag, dann kommen Sie am Montag zur OP. Bitte was? Das war mir dann doch fast ein bisschen zu schnell. Aber gut, immerhin ging es dann los. Und dann wurde vereinbart, dass ich also erst diesen künstlichen Darmausgang kriegen sollte und so schnell wie möglich danach eine Radiochemotherapie begonnen wird. Das heißt, ich wurde bestrahlt und habe gleichzeitig Chemotherapie bekommen. Das macht man, um den Tumor erstmal zu verkleinern, weil der eben so groß war, dass man den nicht gut operieren hätte können, ohne dass ich auch meinen Schließmuskel und das alles verliere. Und das wollte ich natürlich nicht.
Nee, klar. Ach so, ich dachte, wenn die dir den künstlichen Darmausgang legen, dass die gleichzeitig den Tumor schon mit rausgeholt haben.
Nein.
Ah, okay. Das heißt, die haben das einfach oberhalb abgetrennt?
Die haben bei dem künstlichen Darmausgang haben die einen Teil des Dünndarms genommen und haben den, das war eine kleine OP von einer Stunde vielleicht ungefähr. Die haben mir dann einfach so eine Schlinge rausgelegt und dann guckt also quasi ein Stück Darm wie so ein kleiner roter Wurm aus meiner rechten Bauchmitte raus, sage ich mal, unterhalb des Rippenbogens.
Und aber was passiert denn mit dem anderen Ende von dem Darm?
Das wird stillgelegt. Ah. Da fließt dadurch, dass alles, was man isst und zu sich nimmt, dann quasi ja in der, ich sag mal, im dritten Stock schon aussteigt, hat der Rest vom Dünndarm und auch der ganze Dickdarm keine Arbeit mehr.
Und das geht so, ja? Dass man das so parkt, das funktioniert.
Das geht so. Wie krass. Also wohl ja. Das wusste ich vorher auch nicht. aber der hat dann einfach nichts mehr zu tun. Bei manchen ist es noch wohl so, dass sie ab und zu dann trotzdem noch mal so ein bisschen Stuhlgang haben und so. Bei mir war gar nichts. Also ich hatte wirklich, war dann noch einmal nach der OP, glaube ich, auf Toilette normal, so für die Reste. Mhm. Und alles andere, hatte ich überhaupt nichts mehr. Alles andere lief über diesen Stomabeutel.
Wahnsinn.
Man muss dann natürlich bestimmte Dinge beachten. Man darf dann viele Sachen nicht mehr essen. Also so Salate zum Beispiel, und alles faserige, Spargel.
Was so schwer verdaulich ist, oder wie?
Was so groß ist, weil das ist ja eine kleine Öffnung.
Das würde dann nicht durchgehen, oder was?
Das würde dann im schlimmsten Fall genau nicht durchgehen und das Stoma verstopfen. Und auch das wäre dann wieder eine Sache für die Notaufnahme und so. Mhm. Und alles, was ich gegessen habe, musste ich extrem gut kauen. Mhm. Und habe dann also wirklich teilweise eine halbe Stunde nur gekaut für irgendwas, je nachdem, was das dann war. Und eben viele Dinge, vor allem Salat, ging mir sehr ab. Aber auch so das eine oder andere Gemüse und so, das konnte ich dann einfach nicht mehr essen. Zwiebeln und sowas. Aber gut, daran Krass. Gewöhnt man sich ja.
Und dann hast du also die Bestrahlung und die Chemotherapie bekommen, dass der Tumor kleiner wird, damit er rausoperiert werden
genau.
kann.
Genau, das ging dann relativ schnell danach sogar, weil ich mich ziemlich gut erholt habe von der Stoma-OP. Ich glaube, 5 Tage danach habe ich schon angefangen mit Bestrahlung und Chemo. Mhm. Und die Chemotherapie wurde mir in 2 Wochensitzungen und habe 24 Stunden am Tag quasi, ich glaube, 1 Stunde war immer Pause, habe ich dann die Chemotherapie verabreicht bekommen als Dauerinfusion und parallel dazu eben Bestrahlung. Das war immer einmal am Anfang, die erste Woche der Bestrahlung und die letzte Woche der Bestrahlung gab es dann Chemotherapie dazu. Und dazwischen war ich halt jeden Tag dann in der Klinik, außer am Wochenende, für die Bestrahlung.
Und wie hast du das vertragen?
Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die erste Chemotherapie war relativ problemlos. Bei der zweiten Chemotherapie am Ende der Bestrahlung auch, da ist natürlich der Körper auch schon sehr geschwächt. Und die Bestrahlung hat da ja auch einfach ihre Spuren hinterlassen. Also ich wurde dann so in der letzten Woche ungefähr oder die letzten 10 Tage wurde ich langsam immer inkontinenter. Ich konnte also meine Blase nicht mehr richtig halten, weil da alles verbrannt war, ne? Mein Harnleiter, unten auch die Scheide und alles da, das war einfach alles verbrannt und das war schmerzhaft und war nicht sonderlich schön, aber was will man machen? Mhm. Wir haben ein paar Cremes bekommen, ich habe auch so ein Rosenwasser nannte sich das, so ein pflegendes Spray irgendwie mit Rosenessenzen, was auch so ein bisschen Linderung ja gegeben hat und geschenkt hat, aber wirklich gelindert, also das hat danach auch noch sicherlich Wochen und Monate gedauert, bis es einigermaßen wieder normal sich angefühlt hat und ausgesehen hat und ist es bis heute auch nicht. Also da sind Vernarbungen in der Scheide und in der Harnröhre, die einfach bleiben werden. Die verändern dann natürlich auch das eine oder andere. Aber gut, das habe ich in den Kauf genommen, dafür, dass hoffentlich der Tumor ordentlich geschrumpft wäre.
Ist er denn geschrumpft?
Ja, er ist mächtig geschrumpft. Er hat sich halbiert. Und das war also die nächste wirklich tolle Nachricht, dass er jetzt zur OP bereit ist, sozusagen. Dennoch musste man dann noch eine ganze Weile warten nach der Chemo und nach der Bestrahlung, bis der Körper so weit ist, um so eine OP verkraften zu können. Also ich wurde dann am 7. Juli okay. wurde ich operiert und hatte das große Glück, dass zum einen mein Nachbar, der ja Anästhesist ist in Tübingen, angeboten hat, die Anästhesie zu übernehmen und mich also zu begleiten bei der OP, was ich ganz toll fand und was mir unheimlich viel Angst genommen hat. Und zum anderen wurde ich für so eine Da Vinci-OP vorgemerkt.
Das mit so einem Roboter, oder?
Genau, so eine roboterassistierte Operation. Und das ist eben minimalinvasiv von außen zumindest. Mhm. Ne? Dann hast du keine große Narbe. Ich habe jetzt 5 kleine Narben auf meinem Bauch und natürlich die große Stoma-Narbe von künstlichen Darmausgang. aber eben nicht dieser eine große Schnitt und sowas.
Wie krass, oder?
Ja.
Dass man so eine Operation so minimalinvasiv überhaupt machen kann. Weil ich meine, das ist ja ein Riesending, oder?
Das war wirklich eine große OP. Die war angesetzt auf, ich glaube, 5 Stunden und hat dann 7 gedauert. Weil sie dann auch noch ein paar andere Kleinigkeiten gefunden haben. Irgendwelche Sachen, während, als sie schon mal da waren. Und haben dann hier noch was weggeschnitten und da noch was weggeschnitten, aber nichts Tumoröses. Mhm. Endometriose haben sie gefunden zum Beispiel, irgend so eine Wucherung, die aber, wo man weiß, die ist gutartig. Und das war dann also am 7.7. Und das ist für mich so mein zweiter Geburtstag. Mhm. Also da wusste ich dann, ich wurde den Tumor los, meine Myrte, ich habe ihr ja einen Namen gegeben, damit ich den Tumor irgendwie greifen konnte. Also ich musste mir irgendwie, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich Krebs hatte. Und dann musste ich mir das irgendwie vorstellen. Also habe ich den Tumor benannt.
Du bist die Erste, deren Tumor einen weiblichen Namen hat.
Ja?
Also ganz viele Frauen, mit denen ich so spreche, die haben ihrem Tumor einen Namen gegeben. Es ist immer männlich gewesen bisher.
Ich denke mir, vielleicht kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie, also wenn du, ohne das jetzt zu wissen, ne? Aber als Frau hast du ja häufig auch Probleme gerade mit Männern, ob es der Vater ist, ob es ein Partner ist, der dich schlecht behandelt hat oder ein Chef, der dich irgendwie vielleicht auch übergeht oder sonst irgendwelche Dinge. Wir sind da ja dem einen oder anderen schon auch mal ausgesetzt. Und vielleicht ist es instinktiv dann, dass man seinen Tumor so nach dem Geschlecht benennt, mit dem man irgendwie Probleme hatte möglicherweise oder so, was einem nicht so nahe ist.
Hast du denn mit deiner Mutter ein Problem gehabt?
Meine Mutter ist sehr früh gestorben. Ich konnte fast keine Probleme mit ihr haben, aber am ehesten, wahrscheinlich ja, am ehesten mit ihr. Ja, weil sie einfach...
Na, weil sie nicht da war, oder?
Sie war schon ganz lange krank. Seitdem ich geboren wurde, und das habe ich auch immer mal gehört, also so, seitdem du geboren bist, bin ich krank. Und dann bezieht man das ja als Kind sehr, sehr auf sich.
Ja, ach, das ist ja furchtbar traurig.
Und ich habe noch eine ältere Schwester, die meiner Mutter einfach viel näher war. Ne? Bei mir haben dann immer alle gesagt, ich wäre wie der Papa und ich sehe aus wie mein Vater. Und jetzt war mein Vater leider Alkoholiker. Und dann setzt sich eben in deinem Kopf als Kind fest, okay, also du hast deine Mutter krank gemacht, du siehst aus wie dein böser Alkoholikervater, in Anführungszeichen, mein Vater war nicht böse, der war einfach krank, aber das weiß man ja als Kind nicht. Und ne, dann hat man noch eine tolle große Schwester, die irgendwie ganz die Mama ist und so, also das war schon so ein bisschen Konflikt.
Oh, kriege ich voll die Gänsehaut.
Ja. Ich glaube ja auch, dass es einen Grund gibt, dass ich den Darmkrebs hatte. Deswegen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ja, und deswegen habe ich vielleicht meinen Tumor Myrte genannt, wobei ich sagen muss, ich habe sie genannt nach Harry Potter. Ich weiß nicht, kennst du, ne? Also kennt ja
natürlich,
jeder wahrscheinlich.
Ja.
Die maulende Myrte, weil ich einfach gedacht habe, okay, die sitzt also in meinem Darm und die Myrte sitzt ja auch in diesen Wasserrohren in Hogwarts als Geist und ist irgendwie nervt die alle und ist total ätzend, aber so wirklich böse ist sie auch nicht und hilft dann ja auch am Schluss und so. Und dann dachte ich mir, das passt für mich irgendwie genau. Die sitzt bei mir auch im Darm, irgendwie nervt sie mich total und verursacht Probleme, aber ich hoffe, dass sie auch eine Freundin ist irgendwie und dass sie mir auch irgendwie Dinge sagen kann oder mir helfen kann, mein Leben vielleicht in eine andere Richtung zu bringen. Und deswegen habe ich sie Myrte genannt.
Hast du damals, als du deinen Tumor quasi getauft hast, hast du damals schon gewusst, dass es vielleicht auch ein Zeichen sein kann, dass du das bekommen hast?
Ja.
Wow.
Also das war für mich von Anfang an irgendwie klar. Aber das ist auch ein Teil meiner Lebensauffassung. Ich glaube, dass wir wirklich, ich bin ein sehr, sehr gläubiger Mensch, aber nicht im Sinne von christlich zwingend, sondern von spirituell. Mhm. Ich glaube ans Universum, an das göttliche Universum, an Schwingungen. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie in Schwingung miteinander sind. Nicht zuletzt ist es ja oft so, wenn man an eine gute Freundin denkt, dass die sich dann auf einmal meldet. Ja, wie kann die das wissen? Für mich sind es Schwingungen. Ich wusste, dass dass ich viele Dinge in meinem Leben hatte, die ich verdrängt habe, ob das jetzt auch ein Teil meiner Kindheit ist oder auch, was ich in dem Fall vom Krebs eher glaube, die Ereignisse 2016, die auch nochmal alle sehr dramatisch waren, und die habe ich definitiv nicht aufgearbeitet oder nicht in Gänze aufgearbeitet gehabt zu dem Zeitpunkt. Und mir war irgendwie klar, das hat sich was festgesetzt, was mir nicht gut tut. Und diesen Heilprozess und diesen ganzen Genesungsprozess nur unterstützen, indem ich wirklich so viel wie möglich gute Energie da reingebe und indem ich versuche, Dinge draus zu lernen und mich zu fragen, okay, was ist es denn? Was will dir denn dein Körper sagen? Was will dir denn deine Seele sagen? Hör mal hin und guck mal hin. Und jetzt hatte ich ja dann natürlich auch Zeit, das zu tun. Und so habe ich dann versucht, das einfach auch positiv anzunehmen und habe mit der Myrte geredet und habe dann auch vor der OP habe ich immer gesagt, jetzt musst du raus und so. Jetzt gehst du, war nett, dass du da warst, aber jetzt bitte verschwinde und komm nie wieder und so. Also habe das einfach sehr, ja, so versucht anzunehmen und für mich konkret zu machen, weil ich es anders, glaube ich, nicht hätte greifen können.
Ja, lass uns mal nochmal dahin zurückgehen. Du hast diese OP mit diesem OP-Roboter und die hat ziemlich lange gedauert. Ging das dann komplikationslos?
Ja, zum Glück ja. Also was man auch Komplikationen nennt. Ich hatte teilweise taube Stellen dann am Körper und so. Einzelne Nervenbahnen sind bis heute, wollen die nicht so wirklich, ne? Also mein Oberschenkel, der eine Teil ist taub und ein Stück am Bauch ist taub und so. Aber es wurde, der Heilungsverlauf war wirklich gut und der Tumor konnte vollständig entfernt werden. Mein Schließmuskel konnte erhalten bleiben und das ist ja das, worauf es dann wirklich ankommt.
Haben die denn in dieser OP auch gleich das wieder zurückgebaut mit dem Stoma oder
nein,
macht man das später?
Das macht man später. Das kam dann im Oktober, am 6. Oktober.
Aber auch alles in dem Jahr. Also
alles in dem Jahr. Ja, ich brauchte auch von der OP, ich musste mich wirklich erholen. Also die war schon heftig, das war kein Vergleich zu der Stoma-Legung. Mhm. Da habe ich sicherlich 4 bis 6 Wochen gebraucht, bis ich wieder mich einigermaßen normal gefühlt habe, ja.
Nachdem dein Stoma dann aber wieder zurückverlegt wurde, also du, also quasi die Therapie hinter dir hattest, die Chemotherapie, die Bestrahlung und die Operation und das Stoma wieder zurückverlegt wurde, was ist denn seitdem anders? Also ich meine, es fehlt ja trotz allem der Mastdarm, oder?
Ja, also wobei ich dazu muss ich sagen, du hast mir jetzt irgendwie noch eine Idee gegeben. Ach ja, ich habe ja noch eine Chemotherapie gemacht, genau, das wollte ich sagen.
Okay, krass.
Ich habe ja nach der OP eigentlich die Hoffnung, dass es damit ausgestanden ist und dann nur noch das Stoma irgendwann zurückverlegt werden muss. Und dann habe ich aber die Nachricht bekommen, dass dadurch, dass das Rektumkarzinom so weit fortgeschritten ist, also es war in Stage 3, kurz vor der Metastasierung, also wirklich, deswegen habe ich einleitend gesagt, vielleicht wäre die Untersuchung im April schon zu spät gewesen und es wären schon Metastasen im Körper gewesen, war wirklich gerade kurz davor. Und dann hatte man gesagt, ich müsste also nochmal Chemotherapie bekommen, eine abschließende Chemotherapie, um zu verhindern, dass vielleicht wirklich doch noch irgendwo Krebszellen sind. Und dann habe ich nochmal 5 Monate Chemotherapie bekommen, die dann aber als Tabletten, die konnte ich als Tabletten zu Hause einnehmen. Und während dieser Chemotherapie hat man dann gesagt, okay, ich vertrage die soweit ganz gut, man kann das Stoma jetzt schon zurückverlegen, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise wartet man danach ab, aber ich war sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil ich nicht so richtig mit dem Stoma warm geworden bin, muss ich sagen. Das hat mich doch sehr eingeschränkt und ich habe es dann auch versucht, wie so eine Gouvernante zu sehen. Ist immer schön, oder so ein Au-pair-Mädchen, schön, dass es da ist und hilft auch, aber es ist auch schön, wenn man dann seinen Körper wieder für sich hat. Ne?
Ja. Hast du mal Au-pair gemacht und dich so gefühlt?
Nee. Aber so stelle ich es mir vor. Ja, ne?
So stelle ich es mir auch vor.
Ja. Und so ging's dann auch, so konnte ich das Stoma annehmen, aber ich hatte permanent Angst, dass dieser Beutel aufgeht und 1-2 Mal ist er auch nachts aufgegangen und ich hatte immer Angst, dass mein Mann das sieht und dass ich da irgendwie in meiner, in meinen Exkrementen liege, wobei man sagen muss, es ist nicht so wie das, was unten rauskommt, sondern es ist sehr viel wie so breiiger und es riecht eigentlich auch nicht oder ganz wenig, ne? Also es ist ein bisschen angenehmer als das Endprodukt. Nichtsdestotrotz will man da nicht nachts drin rumliegen oder ich hätte mir nicht vorstellen können, schwimmen zu gehen oder ins Wasser zu springen, einfach aus Angst, dass dieser Beutel wird an der Haut festgeklebt und ich habe der Sache nicht so vertraut, um zu sagen, okay, ich mache da jetzt alles und gehe bergsteigen und mache dies und das. Das hat mich sehr eingeschränkt. Deswegen war ich dankbar und glücklich, dass es sogar während der Chemotherapie schon zurückverlegt werden konnte. Dann ging es aber eigentlich auch erst richtig los, weil dann habe ich ein anderes Problem bekommen. Ich habe kaum Lebensmittel mehr vertragen. Also dadurch, dass der Darm jetzt ein halbes Jahr geruht hatte, waren natürlich alle Darmbakterien abgestorben. Alles, das komplette Klima im Darm war passé und muss nach wie vor erst wieder langsam aufgebaut werden. Die Darmtätigkeit ist nicht mehr die gleiche. Es ist so, dass bei mir der komplette Mastdarm entfernt wurde. Und am Eingang vom Mastdarm, also vom Rektum, am Übergang vom normalen Darm zum Rektum, sitzt wie so eine Klappe, die bei normalen, gesunden Menschen den Stuhl sammelt. Also wenn du was isst und was verdaust und so, und dann sammelt sich da eben der Stuhl, bis dann irgendwann einmal am Tag bei den meisten Menschen der Körper sagt, so, jetzt wäre gut, jetzt gehst du mal auf die Toilette und das Signal sendet. Und dann öffnet sich diese Klappe und dann geht da alles raus. Und diese Klappe gibt's nicht mehr bei mir. Das heißt, in dem Moment, wo ich was esse, signalisiert meine Nervenbahnen und mein Magen dem Darm, Achtung, da kommt was. Und dann muss ich eigentlich sofort nach dem Essen auf die Toilette gehen. Und dann kommt das eben in welcher Form auch immer raus. Und das hat zur Folge, wenn du irgendwie über den Tag verteilt 10-mal irgendwie eine Kleinigkeit isst, dann gehst du halt 10-mal aufs Klo.
Aber du merkst das. Also dein Körper.
Ja, ich merke das, aber je nachdem, was ich esse, und am Anfang war das noch viel, 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 viel schlimmer, hast du auch Durchfälle, und zwar heftige Durchfälle. Das heißt, du hast eine ganz kurze Vorlaufzeit. Jeder, der mal einen richtigen Durchfall hatte, weiß, dass das...
dass man sofort eine Toilette braucht.
Also da bist du besser nicht in der Stadt unterwegs. Ne? Da bist du besser zu Hause und stehst am besten schon vor dem Badezimmer. Und da sind natürlich auch Unfälle passiert. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Zum Glück immer bei mir in geschlossenen Räumen, also nicht... Ich hatte heikle Situationen auch in der Öffentlichkeit, aber das ging dann immer gerade so, dass nichts Schlimmes passiert ist. Aber hier zu Hause, ja, krass. Da gab es dann auch mal den einen oder anderen Unfall, über den man eigentlich nicht so gerne spricht. Aber das gehört ja auch. Das ist natürlich, und jeder mit Darmkrebs, der das hört, wird sagen, ja, genau, auch bei mir. Ja, es ist einfach so.
Ja, ach du Ärmster. Aber ist es denn so, dass man sich daran gewöhnt und dass man irgendwie anders in seinen Körper hineinspürt und die Signale dann lernt zu deuten?
Ja. Ja, ne? Ja, das schon. Das ist ja eine völlig neue Situation im Grunde. Schon dieser Darmflora-Aufbau an sich ist schon kompliziert genug, als dass man da wirst du gezwungen, auf dich zu achten.
Ja.
Du wirst gezwungen, darauf zu achten, wie fühlt sich jetzt ein Stuhlgang an? Der hat sich verändert bei mir. Der ist auch, selbst wenn alles tipptopp läuft, ist der nicht mehr so, wie es die letzten 45, 46 Jahre davor war. Der ist einfach in der Konsistenz, in der Größe und in allem anders. Und du lernst diese neue Realität kennen und lernst, das einzuschätzen, weil du jetzt einfach von einem anderen Startblock startest und dir über das eine oder andere mehr Gedanken machen musst. Wenn das ein Urlaub ist oder so, musst du natürlich gucken, okay, wie sieht das Essen da aus? Bin ich da immer in der Nähe von der Toilette oder traue ich mir zu, auch mal nicht in der Nähe von der Toilette zu sein? Wenn ich die und die und die Lebensmittel habe, man muss immer gucken, man muss auch abwägen, weil die Lebensmittel, die ich gut vertrage, sind nicht immer die, die man eigentlich bei einem Krebspatienten empfiehlt. Zum Beispiel Gluten, also Weißmehl, vertrage ich total gut im Darm, ist ja aber eigentlich nicht wirklich gesund und wird nicht empfohlen für die Nachkrebsernährung. Ne? Da sollte es Vollkorn sein. Das wiederum will mein Darm nicht zwingen. Ne? Also es ist auch immer so eine, man muss immer so ein bisschen sich schlängeln um diese Dinge. Und da muss man in seinen Körper reinhören. Eine andere Möglichkeit hast du gar nicht. Sonst kommst du ja nicht klar. Also ich kenne jemand tatsächlich, die ich in der Therapie kennengelernt habe, die hat gar nichts verändert und hat aber jeden Tag im Grunde Durchfälle und beschwert sich ständig, dass sie Durchfälle hat und sie kann ja nirgendwo hingehen. Und dann sage ich mir, ja, dann ernähre dich doch mal ein bisschen anders. Ja, will sie nicht. Ja gut, ja, dann hast du jetzt halt, ab jetzt hast du dann halt immer Durchfälle. Das ist die Konsequenz. Wenn du Freiheit willst, und für mich ist Freiheit total wichtig, ich will mich bewegen, laufen, ich will Natur erleben, ich will Urlaub machen, ich will arbeiten, dann, wenn ich diese Freiheit will, dann muss ich gucken, was braucht mein Körper, was will der, und muss ihm das geben, damit das funktioniert.
Ja. Ist es denn so, dass wenn du vor deiner Diagnose bei der Vorsorgeuntersuchung gewesen wärst, dass man das schon viel früher erkannt hätte und dass es dann vielleicht gar nicht so dramatisch geworden wäre?
Ja, definitiv. Der Tumor ist über viele Jahre gewachsen. Und wäre ich vorher da gewesen, hätte man es entdeckt.
Ist es denn so, dass man sich für so eine Vorsorgeuntersuchung, dass man sich selber darum kümmern muss? Das ist jetzt nicht was, was automatisch irgendwie alle paar Jahre mit dabei ist, oder doch?
Nein, leider nicht. Man muss sich selber kümmern. Ich glaube, ab 50 oder ab 55 wird es von der Krankenkasse bezahlt, alle 5 Jahre. Aber du musst aktiv den Arzt ansprechen, Darmkrebsvorsorge. Außer man hat einen sehr guten Arzt, der das dann eben auch sagt, ach, Sie sind ja jetzt 55 geworden, wollen wir da mal nicht. Aber ich war ja auch 10 Jahre vorher und mein Krebs hat sicher schon, ist sicher schon gewachsen, seitdem ich 40 war oder so. Also war ich einfach deutlich vor der Zeit und ich hätte eine solche Untersuchung ohne Beschwerden, man ja auch nicht drauf. Ne? Das will man ja eigentlich auch nicht. Es ist jetzt keine super angenehme Sache, weil man vorher abführen muss. Und das wollen die meisten Leute nicht. Und da willst du als junger, in Anführungszeichen, vermeintlich gesunder Mensch, wer macht das? Ja. Aber ich wünschte mir natürlich schon, ich hätte es getan, weil dann wäre es deutlich entspannter geworden. Jetzt war es wirklich kurz vor 12. Und dennoch bin ich ja sehr, 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 sehr dankbar, dass ich noch nicht metastasiert habe.
Lass uns mal noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, über deine Theorie, weshalb du ausgerechnet diesen Krebs bekommen hast. Das sagt ja so ein bisschen blöd, aber im Grunde hat ja trotz allem jeder eine Theorie, wo es vielleicht herkommen könnte.
Ich habe relativ schnell angefangen, mir zu überlegen, was die Ursache sein könnte, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und da gab es schon Momente, man begreift das Leben ja blöderweise immer nur in der Retrospektive und in der Rückschau. Und es gab Momente, 2016 war das, hat mein Mann und ich geheiratet. Da ist aber auch mein Vater sehr dramatisch verstorben an einem Herzinfarkt. Und ich muss sagen, schlimmerweise sind wir auch im Streit, also er ist im Streit verstorben. Es gab ein Missverständnis, was völlig, völlig unbegründet war, weil er dachte, jemand hätte was erzählt über ihn. Und er hat nur gehört, es war eine Tochter und hat einfach wild gegen meine Schwester und mich geschossen, wer wohl was erzählt hätte. Ich habe nichts erzählt und hat sich dann aufgeregt und hat dann einen Herzinfarkt bekommen und ist also gestorben. Und ohne dass ich auch sagen konnte, ich habe aber gar nichts gemacht und so. Und ohne dass wir uns auch einfach sagen konnten, wie sehr wir uns lieben, obwohl er natürlich Alkoholiker, habe ich ja schon erzählt, war, konnte ich dann irgendwann diese Sucht auch akzeptieren an meinem Vater. Und ich habe ja nur diesen einen Vater gehabt und er ist einfach krank gewesen. Aber er hat mich sehr geliebt und ich ihn auch. Und ich war sehr dankbar, dadurch, dass meine Mutter früh gestorben ist, dass ich wenigstens meinen Vater noch hatte. Und dann geht er auf so eine dramatische Weise. Und parallel dazu war ich zu dem Zeitpunkt auch selbstständig und hat alles überhaupt nicht funktioniert beruflich. Ich hatte einen Friseursalon, ohne selbst Friseurin zu sein. An alle, das ist eine schlechte Idee. Also der Fachkräftemangel hat mich innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, ausgenockt. Und das ist also alles geballt innerhalb von 3-4 Monaten passiert. Ich habe beruflich den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen. Ich hatte wahnsinnig viele Schulden. Mein Vater ist auf so eine Art und Weise gegangen. Nach dem Tod hat sich auch die Familie meines Vaters, er hat wieder neu geheiratet. Wir haben sich alle irgendwie, die wollten uns dann oder mich dann auf einmal nicht mehr in ihrem Leben, haben mich also aus diesem Leben dann auch ausgeschlossen. Und ich habe so auf vielen verschiedenen Ebenen einfach den kompletten Halt verloren. Und ich glaube, dass das ein Moment war. Ich weiß noch, dass ich zu einer Freundin von mir mal in einem Gespräch gesagt habe, das geht nicht spurlos an mir vorbei. Ich spüre, dass sich da irgendwas in mir festsetzt. Mhm. Ich habe das regelrecht gespürt. Und als dann jetzt der Zeitpunkt kam, drin nachzudenken, was wohl die Ursache sein könnte, bin ich eigentlich sofort auf diese Zeit gekommen und auch auf diese ganzen verletzten Gefühle, die damit einhergehen. Mhm. Wenn man sich nicht mehr aussprechen kann mit jemandem, der so wichtig für einen war, und dann auch der Abstand, den dann die Familie genommen hat und so. Und da konnte ich ja auch nicht mehr mit irgendjemandem sprechen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ganz viel Reiki zu machen. Ich habe vorher schon viele, viele Jahre Reiki gemacht, habe das dann aber total vernachlässigt und habe dann eigentlich wieder dazu gefunden, zu versuchen, Liebe zu schicken einfach. Zu mir zu schicken, zu anderen zu schicken, jedem alles verziehen, aber auch, und das ist ganz wichtig, mir selbst. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir sind so sehr im Außen mit den Menschen und gucken immer, wie sind wir mit denen und was machen die mit uns und so. Aber wir sind, oder oft sind wir nicht genug bei uns. Wie sind wir eigentlich zu uns? Wie gut behandle ich mich eigentlich selber? Wie sehr liebe ich mich eigentlich selber? Und damit meine ich nicht die Frau, die vorm Spiegel steht und sagt, ach ja, doch, meine Brüste sind schon noch total toll oder sowas, sondern diese wirkliche Liebe, die man für seine Kinder empfindet oder für seinen Partner empfindet, kann ich die eigentlich für mich selber empfinden? Und da habe ich die Antwort für mich gefunden, ich hatte die gar nicht. Ich hatte diese Liebe, ich kam mit mir gut zurecht. Ich habe gedacht, ja, das passt schon so irgendwie, das ist schon alles okay. Ich habe gelernt, mich anzunehmen. Das war auch nicht immer so, aber das ging dann irgendwann. Aber dass ich mich wirklich geliebt habe, das konnte ich überhaupt nicht von mir selber sagen. Und daran habe ich dann wirklich ganz viel mich mit mir selber auseinandergesetzt und habe versucht herauszufinden, wer ich bin, was mich ausmacht, was meine Träume sind, und mich wirklich in den Arm genommen, mir Liebe geschenkt. Und dann konnte ich auf einmal auch allen anderen Liebe schenken, und zwar echte Liebe, und denen auch alles vergeben, weil es gibt nichts zu vergeben auf einer anderen Ebene. Jeder hat seine Rolle in meinem Leben gespielt und jeder hat mich ja auch an den Punkt gebracht, an dem ich heute bin. Und genauso habe ich wiederum andere Menschen im Guten oder im Schlechten in ihrer Entwicklung weitergebracht. Und so habe ich das dann so ein bisschen gesehen. Und da konnte ich mit allen Dingen wirklich, inklusive dem Krebs, meinen Frieden machen und aber auch meine Liebe zu mir selber entdecken. Und seitdem gieße ich dieses kleine Pflänzchen. Und sie ist auch schon ein kleines bisschen gewachsen. Ja.
Und du hast jetzt erzählt, was du innerlich quasi in dir verändert hast. Was hat sich denn daraus ergeben? Also hast du auch im Außen was verändert dadurch?
Also zum einen habe ich schon während der Therapie gelernt, anzunehmen. Das konnte ich vorher nicht. Ich war immer ein sehr eigenständiger Mensch. Ich konnte weder Komplimente noch Hilfe noch sonst irgendwas großartig annehmen. Ich habe das ja von Kind auf gelernt, dass ich mich eigentlich nur auf mich selbst verlassen kann. Mhm. Und jetzt in dieser Krebszeit schon, ich habe so unendlich viel Unterstützung von so vielen Seiten bekommen. Das war Wahnsinn. Und das habe ich gelernt anzunehmen und auch einfach mal im Raum stehen zu lassen, ohne das Bedürfnis zu haben, dafür muss ich jetzt aber 12.000 andere Dinge gleich für diese andere Person machen, dass ich auf jeden Fall wieder eins vor bin oder so. Weil ich konnte es ja gar nicht. Ich konnte ja gar nichts ausgleichen in der Zeit. Und auch zu verstehen, dass das gar nicht nötig ist, weil die Menschen das von Herzen gerne tun und ich kann es an anderer Stelle wieder gut machen. Und so lebe ich jetzt eigentlich auch viel mehr mit den Menschen oder mit meinem Umfeld. Und die Freundschaften sind tiefer geworden und die Beziehungen sind tiefer geworden. Es ist irgendwie wahrhaftiger geworden, weil man so eine Therapie ist ja auch sehr würdelos. Und viele Menschen, die in dem Moment an meiner Seite waren, haben Momente von mir mitbekommen, in denen ich nicht perfekt war. Und wenn man dann diese Dinge mal durchgemacht hat, dann merkt man, das ist gar nicht schlimm, dass die Menschen sehen, dass man nicht immer funktioniert und nicht immer perfekt ist und auch einen Durchfall hat oder dies oder das und die lieben mich immer noch. Und das hat ganz viel zu den Freundschaften und Beziehungen in meinem Leben beigetragen. Und da lege ich heute viel mehr Wert drauf, als auf jede Äußerlichkeit oder jedes irgendwas, wo ich dachte, das wäre vorher so wichtig. Also so die Sicht auf die Dinge hat sich komplett gewandelt. Ich war zwar vorher jetzt auch kein wirklich oberflächlicher Mensch.
Du bist authentischer geworden.
Ja, es ist mir unwichtig, was Menschen denken von mir, wie ich bin, wer ich bin. Ich beschäftige mich damit nicht mehr. Und das hat mich früher schon auch, ich wollte immer, dass die Leute denken, ach, das ist aber eine Nette oder so. Ist mir egal. Ich bin ich. Du darfst denken, was du willst über mich und ich respektiere das. Es ist alles gut. Du darfst sein, wie du willst und ich bin, wie ich will und bin einfach in Frieden möchte in Frieden sein mit meinem Umfeld. Das ist mir wichtig. Und alles andere ist mir nicht mehr wichtig.
Im Grunde sagt das ja auch eher was über den anderen aus, was er über dich denkt und weniger über dich selbst, ne?
Ja, aber das ist das, was ich vorhin meinte mit, wir sind immer so bei dem anderen. Ich habe das ja früher auch so angenommen. Wenn einer gekommen ist und gesagt hat, keine Ahnung, Simone, du bist doof, weil, dann habe ich gedacht, oh ja, habe ich das jetzt wirklich und so. Und heute denke ich mir, Moment, war das von mir so gemeint? Und wenn es von mir nicht so gemeint war, dann sage ich das vielleicht maximal und sage ja, so und so. Und dann mache ich mir aber auch keine Gedanken mehr darum, weil es ist, wie du sagst, es sagt eigentlich mehr über das der anderen Person aus, die hat dann da einen Trigger und vielleicht ist sie einfach, fühlt sie sich nicht genug gesehen, um da jetzt, ne, und dann bläst und blasen Kleinigkeiten dann dieses Thema wieder auf, aber es ist gar nicht mein Thema.
Ja, genau.
Also möchte ich mich damit auch gar nicht belasten, sondern gebe das in Liebe an die andere Person ab und sag okay, aber an mir bitte nicht abreagieren.
Ja. Heißt das, du hast dich also auch mit deinem Vater, mit deiner Kindheit, die also jetzt von außen nicht gerade so ganz doll glücklich auf mich wirkt, und mit deiner Mutter und vielleicht auch mit deiner Schwester, die ja wahrscheinlich ein Stück weit auch irgendwie Konkurrenz war, wenn sie deiner Mutter so ähnlich war, konntest du dich damit aussöhnen?
Zum Glück ja. Also ich habe viel mit meinen Eltern im Geiste gesprochen und habe auch alles ausgesprochen, was so die kleine Simone gefühlt hat als Kind und als Erwachsene und so und konnte dann wirklich auch, irgendwann war der Moment, wo ich gemerkt habe, da ist keine Energie mehr drin, ne? Da ist keine verletzten Gefühle mehr drin, da ist keine Wut mehr drin. Und mit meiner Schwester war es ähnlich. Also wir leben 200 Kilometer voneinander entfernt und wir leben auch ganz unterschiedliche Leben und wir haben uns so sehr eigentlich aus den Augen verloren gehabt. Und durch meine Erkrankung und auch durch das Auseinandersetzen damit haben wir wieder angefangen zu reden. Wir haben auch einen Teil unserer gemeinsamen Kindheit aufgearbeitet und wir sind uns heute viel näher, als wir das je waren eigentlich. Ich bin unheimlich dankbar und für sie und ich bin ganz stolz auf sie und habe eine tolle Schwester, die jetzt auch stolz auf mich sein kann und die auch dankbar für mich sein kann. Also wir können das jetzt empfinden und dafür hat der Krebs natürlich mein Leben bedroht, aber der hat mir auch unheimlich viel Leben geschenkt jetzt. Mein Leben jetzt ist besser, wahrhaftiger, qualitätsvoller, positiver, als mein Leben vorher war. Und eigentlich bin ich der Mütter auch ein Stück weit dankbar. Aber rückblickend hat es mir unheimlich auch mein Leben bereichert, unter anderem.
Das ist schön, dass du das so sagen kannst. Und das ist auch schön, dass du das für dich so erkannt hast. Weil ich habe erst gestern mit einer Frau geschrieben, die zu mir gesagt hat, ihre Krebserkrankung ist einfach nur tief schwarz und sie kann nichts, überhaupt nichts Positives darin sehen. Und also ich persönlich glaube ja auch, dass wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, dass es so wie eine Art Stoppschild ist.
Ja.
Und dass du wirklich die einzelnen Aspekte deines Lebens vielleicht tatsächlich nochmal überdenken oder prüfen solltest, ob das alles so in die richtige Richtung geht.
Ja, also so sehe ich es, glaube ich, auch. Und man muss ja, wenn man mal überlegt, was ist denn Krebs? Krebs ist die Entartung der eigenen Zellen. Also deine eigenen Zellen, deine DNA, ein Teil aus deinem Körper entscheidet sich zu mutieren und Geschwülste zu bilden und Auswüchse zu bilden, die dann dein eigenes Leben bedrohen. Aber es ist nichts von außen. Es ist was aus uns kommt. Und der Körper und die Seele, das ist ja eine Einheit. Und ich glaube, deswegen spürt man Krebs auch nicht. Ich glaube, weiß nicht, ob eine deiner vielen Gesprächspartnerinnen schon mal gesagt hat, ich habe das gespürt wie ein Fremdkörper. Das viele, die ich kennengelernt habe, haben gesagt, man spürt es nicht. Und ich glaube, das ist, weil es ja wirklich ein Teil von dir ist. Es sind deine Zellen. Es ist nichts Fremdartiges. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass der Körper dadurch wirklich eine Botschaft übermitteln will. Also wo sitzt der Krebs, ist immer irgendwie für mich wichtig oder in meinem Weltbild. Was ist es für ein Krebs und so? Also was spricht es an? Und für eine Brustkrebs ist wieder was anderes wie ein Darmkrebs. Aber man sagt ja auch im Darm, da sitzt ja auch die ganzen Gefühle und so. Diese Sprichwörter, weiß ich nicht, dann scheiß dich halt aus bei mir oder so. Ne? Ich finde, das hat so viel Wahrheit. Das hat sowas mit Aussprechen zu tun und so. Und in meinem Fall hatte ich einfach viele, viele Dinge nicht ausgesprochen. Ich habe viel einfach hingenommen und habe viel geschluckt. Und was passiert mit Dingen, die man schluckt, aber nicht verdaut? Die bleiben im Darm hängen. Und für mich war das so klar irgendwie. Und so ähnlich stelle ich es mir mit einem Brustkrebs vor oder so, dass vielleicht einfach mit in der Beziehungsebene oder in der früheren Beziehungsebene oder in der Rolle als Frau irgendwas unklar ist, was gesehen werden will. Und da gibt's ja ganz viele andere Krebsarten auch noch. Aber so war es für mich eben in meiner Realität, habe ich mir das so erklärt. Und für mich ist das auch so total stimmig. Und ich wünsche deiner Gesprächspartnerin wirklich, dass sie den Krebs dass sie schaut, wo ist der bei ihr aufgetreten und was könnte der ihr denn sagen wollen? Weil es ist auch eine Chance. Ich glaube, dass da auch eine Chance für Heilung drin steckt. Seelische Heilung.
Ja. Wobei, also ich möchte natürlich damit jetzt auch nicht sagen, dass ja jeder, der Krebs hat, irgendwie selbst daran schuld ist. Ja, also das ist nicht irgendwie
um Gottes Willen,
dass ich jemanden jetzt irgendwie die Schuldfrage zuwerfen möchte. Auf keinen Fall. Davon möchte ich mich auch total distanzieren. Aber ich glaube auch, so wie du sagst, dass es eine Chance sein kann und dass man vielleicht wirklich einfach nochmal schauen darf.
Ja. Also ich glaube, Schuld hat sowieso, das Wort hat überhaupt keine Relevanz, weil keiner ist an irgendwas schuld, ob man auch eine andere Krankheit bekommt, ja, ob du irgendwie, es gibt ja nicht nur Krebs auf der Welt, aber es ist eine Botschaft und das glaube ich eben. Und ich glaube auch nicht, dass ich an meinem Krebs schuld bin, weil ich habe ja nicht bewusst gesagt, oh, ich wünsche mir jetzt einen Darmkrebs, damit ich mich mal mit meinen Problemen auseinandersetzen kann, sondern man hat es einfach nicht, ich habe es nicht getan und mein Körper hat diese Möglichkeit des Ausdrucks gewählt, weil ich wahrscheinlich ihm einfach lange genug nicht zugehört habe. Und dann hat er sich halt vielleicht entschlossen, mir das jetzt mal mit dem Dampfhammer zu präsentieren. Und
ja, siehst du, aber auch das ist ja so irgendwie in jeder meiner Podcast-Folgen auch, kommt es zur Sprache, dass man lernen darf, genauer hinzusehen und in sich hineinzuspüren und dass das super wichtig ist. Weil ich glaube, wenn alle Menschen mehr in sich hineinspüren würden und ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und erkennen würden, dann hätten wir eine viel bessere Welt und die Menschen wären viel glücklicher.
Ja, das ist so. Und ich kann noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, die so am Rande meiner Krebserkrankung passiert ist. Wir haben in der Straße einen neuen Nachbarn bekommen, ein älterer Herr, der nach einem Schlaganfall mit seiner Frau da ins Erdgeschoss gezogen ist. Und direkt vor dem Haus des Nachbarn ist so eine offizielle Bauminsel, ne, wo dann auch jeder Hund ganz gerne mal hinpinkelt. Wir waren immer nett, der ist eingezogen und so, wir haben uns nett unterhalten. Und dann irgendwann fing der also an, sobald man mit seinem Hund an dieser Hundeinsel vorbeigelaufen ist, rauszuschießen und uns anzubrüllen, wir sollen mit unseren Hunden da verschwinden und die dürfen da nicht hinmachen und weiß ich nicht. Und dann fing der auch an, irgendwie Gift zu streuen. Und also es war dann eine ganz, ganz furchtbare Situation in dieser Nachbarschaft. Ich hatte schon immer Angst, gerade nach den OPs oder wenn die Chemo schlecht gelaufen ist, dann willst du auch nicht sonderlich weit laufen, dass dein Hund mal Pipi machen kann. Und dann bin ich da echt immer zitternd an diesem Baum und habe gedacht, hoffentlich schreit er mich jetzt nicht an. Und dann habe ich angefangen hinzuhören und habe gedacht, Moment mal, warum macht denn dieser arme Mensch das? Und dann habe ich gedacht, gut, der ist wahrscheinlich auch einfach, der fühlt sich nicht wahrgenommen und nicht gesehen. Und anstelle ihn weiter zu bekämpfen, habe ich ihm einen Brief geschrieben. Und habe mich hingesetzt und habe ihm auch erzählt, dass ich derzeit, dass es mir nicht so gut geht und so. Und dass ich mir mit ihm Frieden wünschen würde und dass ich ja sehe, dass er eigentlich ein guter Mensch ist und ein friedlicher Mensch ist und dass ich auch verstehen kann, dass ihn das ärgert, aber dass das nun mal so eine öffentliche Insel ist und dass man nicht verhindern kann, dass da auch mal ein Hund hinpinkelt, dass wir uns aber natürlich bemühen wollen, das so selten wie möglich zu machen und dass ich aber für fremde Hunde ja auch nichts kann, aber dass auch unsere Hunde alle nett sind im Haus und dass wir uns einfach freuen würden, viel lieber mit ihm einen schönen Tag zu haben und ihm nette Worte zu sagen als schlechte Worte und so. Und habe ihm dann diesen Brief eingeworfen. Und dann eine Woche später oder so hat er mich dann angesprochen und hat sich bedankt für diesen Brief, dass ihn denn tief bewegt hätte und dass er wirklich mir danken möchte und dass es so ist, wie ich das beschrieben hatte. Und er und ich, wir sind echte Buddies, ne? Also das ist
voll schön.
Wir haben unseren Frieden gemacht, einfach nur, weil man ihn gesehen hat.
Ja.
Und weil man einmal kurz zurückgetreten ist und nicht immer nur ins Außen gegangen ist und gesagt hat, Moment, jeder hat doch einen Grund für Dinge. Wie fühle ich mich damit, wenn ich mich mit dem Mann streite? Ähnlich muss der sich ja fühlen. Mhm. Warum streiten wir denn dann überhaupt? Wenn wir können bestimmt eine Möglichkeit finden zum respektvollen Miteinander. Und das haben wir gefunden und es geht uns beiden damit besser.
Ja, siehst du, du hast ihm geholfen, seine Wut loszulassen, die ja vielleicht gar nichts damit zu tun hatte, ne?
Ja, das hat ganz selten was mit wirklich dem, wirklich im Außen zu tun. Mhm. Das ist auch ein kranker Mensch, der wahrscheinlich ein sehr aktives Leben gelebt hat und durch einen Schlaganfall jetzt auch viel in die Wohnung verbannt wurde, nicht mehr Auto fahren kann und so und der einfach daran auch ein Stück weit leidet.
Mhm.
Und dann suchte der auch ein Ventil für diese Wut, um das rauszulassen. Aber ja, ich habe halt beschlossen, dass das nicht mehr ich sein will. Ich will mit ihm in Frieden sein.
Wow.
Und das funktioniert für uns beide wirklich gut. Und so ist es aber, dieses in sich hineinhören und einmal diesen Schritt zurücktreten und spüren, was tut mir gut oder was tut mir nicht gut, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Wenn wir das alle tun würden, dann ja, gibt's wahrscheinlich kaum noch Kriege auf der Welt.
Ja.
Und viele Menschen werden sehr viel glücklicher mit sich selbst und mit ihrem Umfeld.
Ja, absolut, absolut. Liebe Simone, das sind total schöne Schlussworte. Das möchten wir also gemeinsam jedem Hörer ans Herz legen.
Ja,
vielleicht
von Herzen.
Einfach genau ein bisschen mehr nach innen zu schauen und ein bisschen mehr Liebe sich selbst zu geben und dem Umfeld. Und ja, das Leben wird sich danach richten, ne?
Ja, also diese Selbstliebe ist für mich wirklich der Schlüssel gewesen.
Ja.
Die Liebe zu sich selbst entdecken und den Krebs nicht verdammen, es gibt immer irgendwo ein Licht und einen Grund, um zu lachen und zu lächeln. Den habe ich noch in jedem Tag gefunden und ich glaube, den findet man auch in jedem Tag. Aber sich darauf zu fokussieren und eben sich selbst in den Arm nehmen, das wünsche ich wirklich jedem Hörer und allen Menschen auf der Welt.
Oh, liebe Simone, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, ich hoffe, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Das hoffe ich auch. Ich danke dir, dass ich da sein durfte und meine Geschichte überhaupt erzählen konnte.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.